SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch. Von Freya Mask. Folge 4. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 6. An diesem Freitagnachmittag drängten sich die Leute auf den Bahnsteigen. Es war die dritte Herbstwoche. Die Saison war vorüber, das Wetter versprach frisch zu werden, aber immer noch gelegentliche Strecken Sonnenschein herauszuholen. Und halb London floh aufs Land. Entweder für ausgedehnte Jagdausflüge oder zu Hausgesellschaften, die von Samstag bis Montag andauerten. Edwin sah eine Ansammlung junger Frauen, die lachten und von einem Gepäckhaufen aus winkten, als ein Zug losfuhr. Der Fahrtwind ließ ihre Hutbänder flattern. Auf Miss Morrisseys Drängen hin hatte Blythe ihnen Erste-Klasse-Tickets vom Bürokonto beschafft. Sie fuhren nach Penhallig, um ein Eindringen der magischen Welt in die nicht-magische zu untersuchen. Das hatte Miss Morrissey mit einem bedeutungsvollen Blick auf Blythes Arm angeführt. Auf dem ersten Abschnitt der Reise nach Norden teilten sie sich ein Abteil mit einem würdevollen Paar, das auf die stichwortartige Weise der lange Verheirateten kommunizierte. Blythe las die Times, Edwin arbeitete sich durch zwei Kapitel von Kinoshita, wobei er keine Energie darauf verschwendete, den Einband zu tarnen. Meistens übersahen die Leute, was ihnen nicht vertraut war, außer es sprang sie geradezu an. Oder ätzte sich in deren Arm, dachte er und sah von einem höchst verwirrenden Absatz darüber auf, wie man Fische einsetzte, um auf dem Meer zu navigieren. Der Zug fuhr in Harlow ein, und das Paar suchte sein Gepäck zusammen. Blythe duckte sich, um zu vermeiden, dass ihn eine Hutschachtel traf, faltete seine Zeitung zusammen und begegnete Edwins Blick, als sich die Abteiltür schloss und sie zu zweit zurückblieben. »Nun kommen Sie schon«, sagte Blythe. »Erzählen Sie mir von diesem Landsitz, zu dem wir unterwegs sind.« Edwin ließ den Finger in Kinoshitas Werk stecken, als er es widerwillig zuschlug. »Es gibt nicht viel zu erzählen. Ich kann nicht behaupten, er sei schon seit Generationen in der Familie. Meine Eltern kauften Penhallig kurz nach der Geburt meiner Schwester, und ihren Worten zufolge war es recht baufällig. Ich glaube, es gefiel ihnen, etwas zu besitzen, das sie nach ihrem Geschmack gestalten konnten.« Edwin strich mit der Fingerspitze am Rand des Buches auf und ab. »Es ist ein geräumiges Haus, also gibt es auch jede Menge Rückzugsmöglichkeiten, falls man das möchte.« »Warum machen Sie es?« fragte Blythe abrupt. »Diese Verbindungsbeamtensache.« Es war nicht schwer, seiner Logik zu folgen. Edwins Familie hatte Geld. Edwin hatte Geld, auch wenn er nicht die präzise Sprechweise derjenigen besaß, die sich nicht auf ein Stipendium hatten stützen müssen, um nach Oxford zu gelangen. Selbst der beschränkteste Beobachter konnte erkennen, dass Edwin über seinen Posten nicht erfreut war. »Man bat mich, es zu machen. Der Präsident ist ein Freund meines Vaters.« Und als Edwin auf untypische Weise versucht hatte, Widerstand zu leisten und sich weigerte, hatte Clifford Corsi es zu einer Bedingung für die finanzielle Unterstützung seines jüngsten Kindes gemacht. Edwin erinnerte sich noch lebhaft daran, wie demütigend diese Diskussion gewesen war. Wie sein Vater stillschweigend davon ausgegangen war, dass Edwin niemals gut genug für irgendetwas anderes sein würde. »Die Arbeit ist nicht anstrengend. Ich habe jede Menge Zeit für meine Forschung.« Edwin warf die Frage zurück. »Warum machen Sie es?« Blythe zuckte die Achseln. »Ich habe mein Studium in Cambridge mit Ach und Krach im Zweierbereich abgeschlossen. Und die Prüfung für den Staatsdienst habe ich wahrscheinlich sogar noch knapper geschafft. Ich hatte niemals sonderlich glanzvolle Karriereaussichten. Tatsächlich war ich ein paar Jahre als Gehilfe in Gladstones Büro tätig. Aber hören Sie, Lord Hailsmith hat meine Eltern gehasst. Er suchte nach einer Möglichkeit, es an mir auszulassen und nutzte die Gelegenheit, mich auf eine Stelle zu schieben, die nach einer Sackgasse aussah. »Aber Sie haben einen Titel«, sagte Edwin. »Ich hätte nicht gedacht...« »Baronet«, sagte Blythe, was Edwin bereits vermutet hatte. Der Mann war wohl kaum alt genug, um selbst in den Ritterstand erhoben zu werden. Blythe sah niedergeschlagen aus. »Erst vor einem Monat geerbt.«
»Oh, das tut mir leid.«
Ein weiteres Achselzucken. Edwin gab es auf, höflich zu sein.
»Warum machen Sie sich überhaupt die Mühe mit dieser Art Anstellung? Warum verwalten Sie nicht Ihren Landsitz oder was auch immer ein Baronet so tut?«
Eine Pause. »Idealismus?«
»Staatsbedienstete können sich ihre Herren nicht aussuchen. Jetzt sind es Asquith und die Liberalen, in ein paar Jahren könnte es jemand anders sein.«
Blythes Mund zuckte. Er sah nicht aus, als fühle er sich angegriffen. »Sie halten es nicht für möglich, dass jemand seinem Land dienen will?«
»Würden Sie es machen, wenn Sie nicht dafür bezahlt würden?«
konterte Edwin. Er hatte offensichtlich das Falsche gesagt. Der Anflug von Humor verschwand. »Nein«, sagte Blythe und sah zum Fenster hinaus. Edwin zählte eins und eins zusammen. Einige Jahre direkt unter dem Innenminister, das klang ganz richtig für ein Mitglied des Landadels von durchschnittlicher Intelligenz, trotz der vorgeblich egalitären Aufnahmeprüfung. Und jetzt war Blythe auf einen Posten geschoben worden, der alle Anzeichen einer Degradierung hatte. Doch er war trotzdem zur Arbeit erschienen, weil er dafür bezahlt wurde. Edwin ließ diese Informationen wirken und schob sie dann nachdrücklich beiseite. Er räusperte sich. Ein Friedensangebot. Er war kläglich aus der Übung darin, freundlich zu sein, doch ein bisschen Smalltalk sollte er hinbekommen. »Und Ihre Familie ist...« Zwischen einem Wort und dem nächsten gab Blythe einen schwachen, erstickten Laut von sich und krümmte sich im Sitzen, wobei sich sein Körper um seinen rechten Unterarm krampfte.
»Blythe!«
Edwin stürzte durch das Abteil, stolperte dabei über seine eigenen Füße und fiel fluchend halb zu Boden. Seine Wangen brannten, was Blythe nicht bemerkt hatte. Blythe hätte es wohl nicht einmal bemerkt, wenn der Zug entgleist oder umgekippt wäre.
»Blythe«,
sagte Edwin erneut, legte eine Hand auf das Knie des Mannes, um sich hochzuziehen und neben ihn zu setzen. Blythe zitterte am ganzen Leib mit einer Frequenz, die noch feiner war als das Vibrieren des Waggons. Edwin zog ruckartig die Hand weg, als Blythe sich sichtlich mit großer Anstrengung aus seiner kauernden Haltung aufrichtete und den Kopf hob. Seine Brust hob und senkte sich und sein Atem ging abgehackt durch geöffnete Lippen. Er sah aus, als versuche er gerade, den Daumen seiner linken Hand durch seinen Unterarm zu treiben. Dann, so plötzlich, wie er sich angespannt hatte, sackte er mit einem langen Seufzer auf dem Sitz zusammen.
»Oh, dieser Verdammte! Verdammt!«
sagte Blythe.
»Wie oft ist es seit dem Park passiert?«
wollte Edwin wissen.
»Nur einmal vor 2 Tagen«,
sagte Blythe.
»Dieses Mal hat es länger angehalten.«
»Vor 2 Tagen, Mittwoch. Hoffentlich nicht, während Blythe bei Asquith Bericht erstattet hatte. Das hätte Eindruck hinterlassen.«
»Ein längerer Anfall. Passt dazu, dass Hawthorne sagte, der Fluch repliziere sich«,
sagte Edwin widerstrebend.
»Es wird immer schlimmer werden. In der Tat. Verdammt, verdammt.«
Er hätte Blythe schon an dem Tag nach Penhallig schleifen sollen, als der Fluch gelegt worden war. Wer wusste schon, wie schnell er fortschreiten würde?
»Sie hätten mir erzählen sollen, dass es wieder passiert ist.«
Blythe bedachte ihn mit einem außerordentlich sturen Blick. Gott bewahre Edwin vor der idiotischen Blüte englischer Männlichkeit.
»Ach, ich habe im Boxring schon Schlimmeres erlebt. Und ein Cricketball hat meinen Finger aus dem Gelenk geschlagen.
in meinem zweiten Jahr in Cambridge. Das war auch kein Picknick. Er wackelte mit besorgtem Finger. Gebräunt, stumpf und stark. Edwin wurde sich bewusst, dass seine eigenen Finger die Fadenspielschnur in seiner Tasche umklammert hielten. Ein nutzloser und verspäteter Reflex.
»Sind Sie sicher, dass es vorüber ist? Fort?«
»Ja, lenken Sie mich ab. Was sagten Sie gerade, ehe es losging?«
Edwin brauchte eine lange Sekunde, um den Faden wiederzufinden. Sein Herz pochte in seiner Kehle. Er kehrte auf seine Seite des Abteils zurück.
»Familie«, meinte er.
»Nicht ihr. Ich meine, Sie sind der Älteste, da Sie den Sitz geerbt haben, den Titel. Es gibt nur noch mich und meine Schwester Maud.«
Die Schmerzfalten schwanden aus Blythes Gesicht.
»Sie tun mir einen Gefallen, indem Sie mich übers Wochenende einladen.
So entkomme ich 3 unangenehmen Gesprächen. Mordi ist fuchsteufelswild.
Ich glaube, sie hatte sich schon auf einen Streit gefreut, der die Wände beben lässt. Es gefällt ihr, ein Familienoberhaupt zu haben, mit dem sie tatsächlich diskutieren kann. Familienoberhaupt.
Ehrlich, es ist ein furchtbarer Gedanke. Ich bin dazu nicht zu gebrauchen. Ich wünschte, der verstorbene Sir Robert hätte genug Verstand besessen, noch ein paar weitere Söhne zu produzieren, ehe er bei mir ankam.«
Er schüttelte den Kopf. Ein Lächeln begann, seine Mundwinkel zu umspielen.
»Entschuldigen Sie, ich muss damit aufhören, so daherzureden, als sei irgendein schreckliches Schicksal über mich hereingebrochen, wenn es Burschen gibt, die für einen Titel freudig ihren Arm geben würden.«
Eine Erinnerungsblase ergriff die Gelegenheit, in Edwins Bewusstsein zu platzen.
»Sir Robert Blythe«, sagte er, »und Lady Blythe. Tatsächlich kenne ich die Namen. Ich habe gehört, wie man über sie sprach.
Das hätte Ihnen gefallen.«
Blythe schien von der geradlinigen Sorte zu sein, doch seine Zwiespältigkeit war deutlich zu spüren.
»Philanthropie? Wohltätigkeitsarbeit?«
»Ja.«
Die Ambivalenz war jetzt praktisch ein Gifthauch im Abteil. Edwin drang nicht weiter in ihn, und Blythes Schultern sanken einen Zentimeter herab. Angesehene Eltern und komplizierte Gefühle. Edwin konnte das ein wenig nachempfinden.
»Sie sollten anfangen, mich Edwin zu nennen«, fasste er sich ein Herz.
»Wie bitte?«
»Auf Penhallig sind wir informell. Und Sie werden von lauter Corsays umgeben sein.«
»Nennt Ihre Familie Sie so? Einfach Edwin?«
Walt hatte ihn fast ein Jahr lang Eddie genannt, als Edwin 9 gewesen war und Walt 13. Einfach nur, weil Edwin es gehasst hatte. Ihre Mutter hatte ihren Vater angefleht, dem ein Ende zu setzen, nachdem Edwin sich zornig in ihren Röcken ausgeweint hatte. Und Walt hatte 2 Wochen gewartet, bis er sich rächte. Bedächtig. Dort, wo die Blutergüsse nicht sichtbar sein würden. Und die Verbrennungen an Edwins Händen hatte Edwin sich selbst zuzuschreiben, stellte Walt klar. Schließlich hatte ihn niemand dazu gezwungen, in die Glut, nach den Überresten des Notizbuchs zu greifen, dem er ein Jahr lang seine jungen Experimente mit 9 Zaubern festgehalten und von dem er geglaubt hatte, es gut genug versteckt zu haben. Nein, er hatte den Preis dafür gezahlt, Eddie zu begraben. Es gab nichts, was er gegen Win tun konnte, außer das Unvermeidliche hinauszuzögern.
»Ja, Edwin. Warum? Wie nennt Ihre Familie Sie?«
»Das Risiko, nach meinem Vater benannt zu sein. Robin.«
Als Robin lächelte, sah er aus, als habe er gerade erst die Schule abgeschlossen.
»Du solltest dasselbe tun, wenn wir freundschaftlichen Umgang pflegen sollen.«
»Das tun wir nicht«, setzte Edwin an. Doch er zwang sich, abzubrechen. »Robin, in Ordnung.«
Edwin lehnte sich in den Ledersitz. Es war echt. Das Rattern der Fensterscheibe in ihren Rahmen war echt. Robert Blythe existierte zwar nicht nur in Edwins Fantasie, nein, dafür war er zu fest, zu breitschultrig, die Stimme zu laut und zu warm. Die Stimme von jemandem, der nie einen Anlass gehabt hatte, sich kleiner zu machen. Doch der Drang, den Edwin empfand, dichter an diese Wärme heranzurücken, sich vorzustellen, dass sie auf irgendeine Weise ihm gelten könnte, Das war eine Illusion. Robert Robin war genau die Art Mensch, die Edwin abzulehnen gelernt hatte und die nie eine Anweisung gebraucht hatte, um diese Abneigung direkt zu erwidern. Falls es ihm manchmal zu kümmern schien, was Edwin dachte, war das ebenfalls eine Illusion. Es gab genau zwei Menschen auf der Welt, die Edwins Meinung auch nur im geringsten interessierte. Und Len Geiger war nur deshalb einer davon, weil er wahrscheinlich pleite gehen würde, ohne den großen Batzen von Edwins Einkommen, der jeden Monat in seiner Kasse landete. Nein, von allen Magiern, die Robin Blythe bislang kennengelernt hatte, war Edwin einfach nur der Einzige, der ihm nicht aktiv übel wollte. Jack Hawthorne zählte nicht. In der Tat war seine Lordschaft entschlossen, nicht zu zählen. Nicht, dass ihn das davon abgehalten hatte, das Wesentliche noch einmal zu betonen. Edwin war bestenfalls lästig, etwas, das man von seinem Mantel bürstete und aus dem Haus warf. Edwin kümmerte die Meinung dieses fast Fremden mit der warmen Stimme ebenso wenig. Nein, aber er durfte doch gewiss verabscheuen, dass Hawthorne Edwins Unterlegenheit im Beisein dieses Mannes so herausgestellt hatte. Und jetzt waren sie zu einem Ort unterwegs, an dem diese Unterlegenheit sogar noch deutlicher gemacht werden würde. Edwin schob die Hand in die Tasche, wickelte sich seine Schnur um die Finger und sah zu, wie eine Reihe Pappeln am Zugfenster vorbeirauschte. Grobe, gelbe Finger, die gen Himmel griffen. Ein Gefährt, das nur ganz knapp der Bezeichnung Dos Ado entging, brachte sie vom winzigen Bahnhof durch ein Dorf mit zwei Pubs, eine Straße entlang, die kurvenreich nach Osten verlief, und setzte sie und ihr Gepäck dann an der Mündung einer schmaleren, gepflegteren Straße mit einem Schild ab, das Penhallick House ankündigte. Es war ein seltsamer Name für Cambridgeshire. Robin holte probeweise Luft, als hätten sie irgendwie, auf magische Weise, stattdessen in Cornwall gelandet sein können. Doch die Luft schmeckte nicht nach Meer. Er atmete aus und kam sich albern vor. »Von hier aus kann man leicht laufen«, sagte Corsay. »Edwin. Edwin. Der Name passte zu ihm auf eine penible Weise. Abgesehen von dem Strohhut, den er auf dem hellen Haar trug, war er immer noch jeder Zoll ein eleganter Städter. Er sah nicht wie jemand aus, der sie beide dazu verpflichtet hatte, ihr Gepäck eine lange, ansteigende Einfahrt hinaufzuschleppen, einfach nur, weil er gern zu Fuß ging. »Ich habe nichts gegen einen Spaziergang«, sagte Robin, in erster Linie, weil Edwin offenbar von ihm erwartete, dass er Einwände machte. Das Licht wandte sich langsam in Richtung Abenddämmerung, und es gab kaum eine Brise, um die Blätter zu bewegen. Vogelstimmen drangen aus Hecken und Büschen, während sie liefen. »So viel zur Ruhe auf dem Land«, sagte Robin. »Sieht aus wie eine pastorale Szene von jedem Künstler der letzten zwei Jahrhunderte und klingt wie ein Fischmarkt. Und die Leute reden von ländlichem Schmutz als sauberem Schmutz, als wäre er deshalb in irgendeiner Hinsicht leichter von den Hosenaufschlägen zu entfernen.« Edwin lächelte nicht, tatsächlich sah er leicht angeekelt aus. Doch sie wechselten einen Blick, der mehr Kameradschaft ausdrückte, als Robin sich hätte erhoffen können. »Warum verwalten Sie nicht Ihren Landsitz?« In der Tat, Robin hatte nichts gegen das Landleben, doch er wurde den Eindruck nicht los, dass es dem Land lieber gewesen wäre, wenn sie sich alle in die Stadt verzogen und zugelassen hätten, dass es sich selbst zurück in Wildnis verwandelte. Ihm war bewusst, wie unangebracht seine Meinung für einen Baronet war. Zweifellos wäre Gunning hoch erfreut gewesen, wenn Robin sich nach Thornley Hill abgesetzt und angefangen hätte, in Tweed gekleidet, über dessen Grundstück zu stromern, eine Flinte um den Unterarm geschlungen, während er mit angegrauten Bauern über Fruchtfolge sprach. Robin schüttelte sich und holte Edwin ein, der auf der Kuppe des allmählich ansteigenden Hügels stand. Penhallick House empfing sie in der frühen Abenddämmerung, wie ein zufriedenes Kind in der Armbeuge seiner Mutter. Eine Rasenfläche endete am hellen Kies der Einfahrt und verschmolz mit der Silhouette eines Gartens, aus dem hier und da einige Bäume ragten, deren Höhe es mit der des Hauses aufnehmen konnte. Erst als sie sich dem Haus näherten, wechselte Robins geistige Einordnung abrupt von pastoral-romantisch zu religiös-fantastisch, als ein Engel hinter einem dicken Schornstein hervorgeschwebt kam. Ganz in Weiß gekleidet und in Licht getaucht. Oder eher getauchet.
»Mein Gott«,
sagte er mit erstickter Stimme, als sich der Eindruck festigte, und ließ sein Gepäck fallen.
»Und es geht los«, murmelte Edwin resigniert.
Der Engel gab einen höchst unätherischen Freudenschrei von sich und winkte ihnen zu. Es war eine junge Frau mit einer Krone aus blondem Haar. Ein dicker, geflochtener Zopf fiel ihr altmodisch über die Schultern. Sie trug ein weißes Kleid, das eher wie eine antike Robe aussah, und zweifellos schwebte sie, so als säße sie auf einer breiten Schaukel, die sich am höchsten Punkt von den Seilen gelöst und es schlicht nicht bemerkt hatte. Sie trug einen respekteinflößenden Pfeil und Bogen. Vor Robins Augen setzte sie den Pfeil auf die Sehne, zog sie zurück und zielte direkt auf sie. Nein, auf Edwin.
»Moment«,
sagte Robin ehrlich beunruhigt. Sie ließ die Sehne los. Robin warf sich zur Seite, rammte Edwins Schulter, als er versuchte, sie beide zu Boden zu zwingen. Er spürte den dumpfen Schmerz eines Treffers, dann den direkteren, als seine Hand die Kieseinfahrt aus der Nähe kennenlernte. Er schüttelte den Kopf, rollte von Edwin herunter und rappelte sich hoch, und erst dann wurde ihm der grelle, neue Schmerz in seinem linken Bein bewusst.
»Au«,
sagte Edwin, doch er klang eher trocken als verletzt.
»Ach du Tollpatsch, was war das denn?«
ertönte ein verärgerter Ruf aus der Luft.
»Du hast ihn verwirrt!«
Robin blickte hinunter auf die stechende Stelle an seinem Bein, wo seine Hose nun einen fransigen Riss aufwies. Als Robin die Stelle berührte, hatte er eine winzige Blutspur an den Fingern. Die Wunde war so klein, beinahe höflich.
»Willkommen«, dachte Robin, »genießen Sie Ihren Aufenthalt.«
Und er ließ eine Lachsalve heraus. Dieser Ort war jetzt schon unglaublich.
»Dieser Ort ist unglaublich«,
sagte er zu Edwin. Wohlwollen stieg unter seiner Haut auf, und er wollte es teilen. Er kniete sich hin, half Edwin auf und war überrascht, als Edwin Robin am Kinn packte, ihn festhielt und ihm starr in die Augen blickte, als wollte er seine Zukunft in ihnen lesen. Edwin hatte einen Schmutzfleck an der Wange. Das Licht tauchte sein Haar in Obsttöne.
»Aprikosen«,
sagte Robin.
Oh, »Mist«,
murmelte Edwin und ließ die Hände sinken. Robin hielt sich den Mund zu. Einen Augenblick später wurde ihm klar, dass er Edwin den Mund hatte zuhalten wollen, und er lachte über seinen Fehler. Dann lachte er noch mehr über Edwins Miene.
»Belle«, rief Edwin, »komm runter und hilf mir, ihn wieder herzurichten.«
Edwin machte wieder diese schlaue Sache mit seinen Fingern und erweckte die Schnur zum Leben. Robin sah entzückt zu, wie sich das Fadenspiel mit hellgrünem Licht füllte. Edwin kniete sich so ernst zu Robins Füßen, als erwartete er eine Schwertberührung an der Schulter.
»Ich bin kein Ritter«, rief Robin ihm ins Gedächtnis. »Ich kann dich ebenso wenig zum Ritter schlagen.« »Halt still«,
blaffte Edwin und ließ das grüne Licht auf Robins verschrammtes Bein schnellen, wo es köstlich kitzelte.
»Das hat sich gut angefühlt«,
sagte Robin. Er setzte sich, schwer und plötzlich, damit er Edwin direkt ins Gesicht lächeln konnte.
»Mach das nochmal.« »Verflucht, Belle! Was war an dieser Pfeilspitze?«
»Irgendeine Mixtur von Whistlethrops«,
sagte der Engel, der mit Belle angesprochen worden und in der Nähe herabgesunken war.
So ein drolliges Bild auf dem Etikett. Du wirst lachen, wenn du es siehst.
Robin lachte entgegenkommend erwartungsvoll.
»Im Laden gekauft«,
murmelte Edwin. »Dann kann es zumindest nicht allzu stark sein.«
»Ich bin stark«,
sagte Robin glücklich. »Soll ich es dir zeigen?« Er stand auf und warf sich nach vorn. Schallendes, anerkennendes Gelächter begrüßte seinen Versuch, einen Handstand zu machen, was die Tatsache aufwog, dass er rasch umkippte und auf dem Rücken landete, von wo er zum Himmel hinaufgrinste. Jetzt waren mehr Leute um sie versammelt, mehr Stimmen. Je mehr, desto besser.
Edwins finstere Miene schob sich zwischen Robin und die Wolken. »War das nicht beeindruckend?«
Robin versuchte, Edwin am Kinn anzustupsen.
»Bist du nicht beeindruckt?«
»Euphorisch, aber zumindest bist du noch bei Sinnen«, sagte Edwin.
»Salbei kuriert so etwas. Man hat ihn in der Kriegsmedizin verwendet. Halt still!«
Seine Finger bewegten sich, um einen weiteren Lichtstreif zwischen den Händen aufzubauen, der leuchtend gelb brannte. Robin wollte nicht stillhalten. Er wollte durchs Haus rennen. Edwin hatte ein knochiges Knie, das hart auf Robins Schenkel ruhte, drückte ihn mit einer dürftigen Kraft hinunter, sodass Robin ihn im Nu hätte abschütteln können, aber das hätte Edwins Gefühle verletzen können. Stattdessen entspannte sich Robin und schmunzelte, malte mit Händen und Füßen kleine Muster in den Kies, während Edwin vor sich hin murmelte.
»Engel«,
sagte Robin und stellte sich vor, im Schnee zu liegen. Er reckte den Hals, um nach Bell zu schauen.
»Sie ist kein Engel«, sagte Edwin. »Sie ist meine Schwester. Und sie sollte es besser wissen und nicht einfach davon ausgehen, dass jemand, der noch nie ihre Spiele gespielt hat, weiß, dass man besser stillhält, wenn sie einen mit einem Zauberpfeil beschießt.«
»Es klingt bald ab, nur ein harmloser Spaß«,
sagte eine herzliche Männerstimme.
»Das muss ein neuer Rekord sein, mein Guter. Noch keine 10 Minuten hier und schon belehrst du uns.«
Robin hob eine Hand, um Edwins aprikosenfarbenes Haar zu tätscheln, und griff daneben. Ein schrilles Frauenlachen erklang.
»Siehst du, Belle hat dir einen Gefallen getan. Sie hat dafür gesorgt, dass du einen Freund findest, auch wenn sie dafür Amor spielen musste.«
»Das ist ein bisschen viel, Trudy«, sagte eine mildere Stimme.
»Seid doch bitte alle mal still«, sagte Edwin.
Seine Fingerspitzen schoben sich unter Robins Kinn, kühl und schnell, dann zog er sie weg und begann mit der Schnur ein neues Muster. Robin war mehr als zufrieden damit, dem Tanz von Edwins Fingern zuzusehen. Der Zauber begann zögerlich, blieb klein, ein winziges rotes Leuchten wie die Spitze einer Zigarette.
»Ich rauche nicht«, sagte Robin, »hab ich früher mal, hab es aufgegeben.«
Edwin griff nach unten und öffnete mit dem Daumen Robins Mund. Robin spürte, wie sein Blick verhangen wurde, spürte, wie sich seine Brust in einem Atemzug vor Versprechen und Vergnügen hob. Edwin schob den roten Funken in Robins Mund und Robin schluckte ihn weitgehend reflexhaft. 10 Minuten später saß Robin auf seinem Koffer in der Eingangshalle und schwankte zwischen einem Gefühl zorniger Entrüstung und dem Verlangen, aufgrund der Absurdität der ganzen Situation in Gelächter auszubrechen. Der Zorn hatte bislang das Lachen erstickt, aus dem einfachen Grund, dass niemand auf Penhallig, mit Ausnahme von Edwin, zu finden schien, dass Robin irgendeinen Grund hatte, zornig zu sein. Robin war mit Mrs. Belinda Walcott, geborene Corsey, und ihrem lakonischen Ehemann Charles mit seinem eleganten Schnurrbart bekannt gemacht worden, wie auch mit einigen von deren Freunden. William, nenn mich Billy, das tun alle, Byatt, war ein sommersprossiger Bursche mit sandfarbenem Haar, der sich in Charles Walcotts Schatten aufhielt. Und das Lächeln, das er zeigte, wirkte hinreichend freundlich. Dann gab es noch Francis Mix, einen stämmigen Kerl mit rötlichem Teint, der Robin mit scharfem Spielerblick musterte, als erwäge er, eine Wette auf ihn abzuschließen. Die einzige andere Frau war Trudy Davenport, die scharfzüngige Brünette mit der Da Vinci-Nase und dem gellenden Lachen einer Schauspielerin, die schon nach einer Bekanntschaft von 10 Sekunden wie ein Satz Murmeln anmutete, die in einer Schüssel herumkullerten. Immer bestrebt, zum Mittelpunkt der Dinge zurückzurollen.
»Mir war nicht bekannt, dass Belle gerade eine ihrer Gesellschaften abhält«, sagte Edwin zu Robin. »Ich dachte, es würde ruhiger zugehen.«
»Du hättest ein Telegramm schicken sollen.«
Belindas Schmollmund ließ das Engelsgesicht entschieden profaner wirken.
»Wirklich, Wynn, das war zu gedankenlos von dir. Ich habe ohnehin schon eine Frau zu wenig am Tisch sitzen, weil Laura krank und Walt mit Vater aus der Stadt hier ist. Und jetzt hast du noch einen weiteren Kerl angeschleppt, obwohl du sonst nie Gäste mitbringst.«
Sie beäugte Robin mit unverhohlener Neugier.
»Wenn du Mutter und Vater bloß hättest wissen lassen, dass du kommst, dann hätte ich Charlie gebeten, seine Cousinen einzuladen. Grässlich affektierte Langweilerin, die beiden. Aber zumindest hätten sie die Gästezahl ausgeglichen. Und du hättest sie für mich unterhalten können, schätze ich.«
»Da ich ja ebenso langweilig bin?« sagte Edwin monoton.
»Genau«, antwortete Belinda und schickte sie beide hinauf, damit sie sich fürs Abendessen umzogen. Mit einer letzten Spitze.
»Nicht dort entlang, Wynn. Ich habe Mixi in dein Zimmer quartiert. Der Blick ist so ziemlich der beste auf dieser Seite des Hauses.
Habe dich nicht erwartet.«
»Macht nichts. Du kommst auch auf dem Südflur gut zurecht. Schätze, du nimmst am besten die Weidensuite.«
Robin folgte Edwin die Treppe hinauf und hatte daher eine perfekte Sicht darauf, wie Edwins Fingerknöchel bleich wurden, als er eine Faust ballte, die er schnell wieder löste.
»Oh, natürlich«,
war alles, was Edwin sagte.
»Wynn«,
sagte Robin einen Augenblick später. Seine Theorie hielt, die Fingerknöchel wurden wieder weiß.
»Oder auch nicht«,
sagte Robin ungezwungen, »falls du das nicht magst.« Eine Pause.
»Nein, ich mag es nicht. Ich bin überrascht, dass es nicht Eddie ist.«
Sie hatten einen Treppenabsatz erreicht. Die Schritte der Bediensteten, die ihre Koffer transportierten, verklangen bereits im Gang auf der nächsten Etage. Robin bewunderte eine blau-weiße Porzellanvase im orientalischen Stil, die auf einem hölzernen Präsentationsständer platziert war. Er ergänzte:
»Charlie, Trudy, Mixi und Billy. Ich habe Glück, wenn ich durch das Wochenende komme, ohne dass man mich Robbie oder Bobby nennt.«
»Ich habe dich gewarnt.«
Das stimmte. Die aggressive Formlosigkeit war eigenartig, als tauche man in den öffentlichen Bädern direkt in ein kaltes Becken. Doch Robin zog sie der Alternative entschieden vor. Keiner von ihnen hatte bisher auch nur die leiseste Absicht gezeigt, ihn mit Sir Robert anzusprechen. Die Weidensuite bestand aus 2 zusammenpassenden Schlafzimmern am Ende eines Korridors. Die Möbel waren modern, mit schmalen Beinen, die Wände hüftabwärts blassgrün gestrichen und darüber mit einem Muster aus Weidenzweigen tapeziert. In dem ihm zugewiesenen Raum ignorierte Robin die Geschäftigkeit des Hausmädchens, die eindeutig ihr Bestes gab, um mit 5 Minuten Vorlauf ein Zimmer vorzubereiten, und strich mit den Händen über die Tapete.
»Das ist von William Morris.«
»Ja, Sir«,
sagte das Hausmädchen ziemlich unerwartet. Sie war, Robin blinzelte heftig, gerade dabei, ein Feuer im Kamin anzuzünden. Mit Magie. Sie knüpfte so, wie es auch Robins Angreifer getan hatte, ohne jegliche Schnur. Sie pustete die Funken zu scheuen Flammen und blickte lächelnd über die Schulter. »Die meisten Zimmer hier sind damit gestaltet. Mrs. Corsay wollte von nichts anderem etwas wissen.«
»Mrs. Corsay?«
Robin fragte sich, warum Edwins Mutter nicht herausgekommen war, um selbst die Gastgeberin zu spielen. Aber vielleicht war sie eine dieser Frauen, die eine Stunde brauchten, um sich fürs Dinner fertig zu machen. was auch Robin hätte tun sollen, wie ihm klar wurde. Auf dem Land aß man schließlich früher. Danke, Peggy, Sir, Peggy. Könnten Sie das später fertig machen? Ich möchte nicht zu spät zum Abendessen erscheinen. Sie erhob sich.
Soll ich einen Diener holen, Sir?
Mr. Corsys Mann Graves ist der einzige richtige Kammerdiener im Haus, aber er ist, ich komme zurecht, versicherte Robin ihr, wobei ich diese Hosen geflickt bräuchte. Ich hänge sie über den Kleiderständer, in Ordnung? Der Streifschuss an seinem Bein hatte bereits zu bluten aufgehört. Es war keine Zeit mehr, noch irgendetwas bügeln zu lassen. Die meisten Falten in Robins Hemd verbargen die schwarze Weste und das Abendjackett. Der Abend war nun wirklich angebrochen und der Flur von Lampen erleuchtet, als Robin die Tür hinter sich zuzog, wobei er sich mit einer Handvoll Pomade das Haar nach hinten glättete. Nein, nicht von Lampen erleuchtet. Ein faustgroßer Ball weichen Lichts schwebte wie einer von Van Goghs Sternen auf Robins Augenhöhe, freundlicherweise seitlich, so dass er ihn nicht blendete. Als Robin vortrat, bewegte der Ball sich ebenfalls nach vorn. Als Robin stehen blieb, hielt er ebenfalls an. Etwas Größeres als Gelächter und Leereres als Schmerz saß zwischen Robins Rippen. Eine Empfindung, die neu war, aber sich auf undefinierbare Weise alltäglich anfühlte. Menschlich. Er betrachtete erneut die Lichtkugel. Magie, Magie. Dann kniff er die Augen zusammen, stützte sich mit dem Arm gegen die Wand und legte den Kopf auf den Arm. Er atmete, als würde er es gerade erst lernen.
»Ist es der Fluch?«
fragte Edwin hinter ihm. Robin zuckte zusammen. Er hatte nicht gehört, wie Edwins Tür auf- und zugegangen war. Doch er konnte keinerlei Scham aufbringen. Irgendwann zwischen dem Schmerzanfall im Bahnwaggon und dem Moment, als er sich unter dem Einfluss von Belindas Pfeil auf dem Boden herumgewälzt hatte, war seine Würde hops gegangen. Und nichts daran war seine Schuld. Er weigerte sich, sich deswegen schlecht zu fühlen. Er schüttelte den Kopf.
»Oder die Grippe?«
Edwins Ton gab keinen Hinweis darauf, ob er Robins Ausflucht, kürzlich krank gewesen zu sein, geglaubt hatte. Robin schob das alles beiseite und richtete sich auf. Ein zweites Licht war erschienen, es schwebte über Edwins Schulter.
»Ich bin immer noch nicht vollständig überzeugt, dass ich nicht über meine eigenen Füße stolpern, mir den Kopf anschlagen und aufwachen werde, nur um festzustellen, dass das alles ein Traum war«, sagte Robin. »Aber ich vermute, wenn Schmerzen mich daraus wachrütteln würden, hätten sie das inzwischen getan.«
Edwins Augen weiteten sich zu einem ironischen Blick.
»Ertrage den Traum ein paar Tage lang. Sobald ich kann, bringe ich dich zurück in dein Leben.«
Natürlich würde er das tun. Robin war ein Missklang. Ein Buch, das jemand zu Boden geworfen hatte. Edwin wollte ihn aufräumen und dorthin zurückbringen, wo er hingehörte. Das war die ganze Zeit klar gewesen.
»Dieses Licht spioniert mir nach«, sagte Robin. »Es ist ein Lotsenlicht.
Ein Zauber, der mit dem Zimmer verknüpft ist und jetzt mit dir. Er wird dir den Weg weisen, wenn du nach Einbruch der Dunkelheit irgendwo hingehen willst.
Selbst wenn es nur zum Abendessen ist?
Vielleicht bist du auf dem Rückweg froh darüber. Scheint, als würden einige Dinge wesentlich schwieriger, die man nach Einbruch der Dunkelheit bei einer typischen Hausgesellschaft heimlich tut, wenn jeder so ein Licht hat«, sagte Robin, ehe er seine Zunge im Zaum halten konnte. Eine Pause entstand. Edwin sah auf seine Füße, dann wieder hoch. Kein Lächeln war erschienen, doch die Ironie tanzte jetzt im Blau seiner Augen.
»Sag ihm, dass es bleiben soll und es bleibt«, sagte er.
Mit dem Gefühl, ein absoluter Narr zu sein, wandte Robin sich an sein Lotsenlicht.
»Bleib hier«,
befahl er und machte versuchsweise einen Schritt. Das Licht begann zurück in die Position direkt vor der Zimmertür zu treiben, wo es auch gewesen war, als Robin herausgekommen war.
»Bei Fuß«,
schlug er vor, zum vollständigen Desinteresse des Lichts.
»So amüsant das hier auch ist«, sagte Edwin, »man erwartet uns bestimmt schon zum Abendessen.«
»Sag mir die Wahrheit«, meinte Robin, »wird meine Gabel es selbst übernehmen, meine Erbsen in meinem Mund zu befördern?«
»Nur wenn Belinda immer noch in verspielter Stimmung ist«, sagte Edwin.
Er ging voran. Sein eigenes Lotsenlicht folgte ihm wippend, noch ehe Robin sich entscheiden konnte, ob er nur einen Witz gemacht hatte.
ARD. Ich heiße Mia Johansson und seit ich denken kann, renne ich.
Warum ist hier niemand?
Das Dorf ist voller Menschen. Sie wollen nur nicht, dass du sie siehst.
Und hier finden wir...
was wir suchen. Das Herz des Nebels.
Der Weltuntergang hat ein Ziel. Er verfolgt dich.
Mia, wir müssen jetzt los, komm!
Oh, fuck.
Von einer Welt in die andere.
Da vorne ist die Gabel. Insomnia, Insomnia. Welchen Weg, Mia?
Aber jetzt komme ich endlich ans Ziel.
Ich glaube, hier ist jemand.
Was? Siehst du jemanden?
Nein, aber ich spüre seinen Atem. In meiner Kehle.
Kommt ihr mit? Mia Insomnia. Ein letztes Mal. Ab jetzt in der ARD-Audiothek.
Mia, was siehst du?